herzlich willkommen zur Ausgabe 128 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir sind fast schon gewohnt im Augenblick in der Dreierrunde zusammen und wollen über Fortuna Düsseldorf sprechen. Und das machen mit mir, dem Lukas, heute der Tim. Hallo.
Einen schönen guten Abend.
Aus Berlin, denke ich mal, wie immer.
Mittlerweile. Ja, mittlerweile wieder ganz gut. Ich würde nicht sagen akklimatisiert, dafür ist es noch zu kalt, aber wieder angekommen.
Und hallo an den Jan.
Na, hallo zusammen.
Köln wahrscheinlich.
So sieht's aus.
Wunderbar. Wir drei Exilanten sitzen zusammen und wollen mal wieder über ein 2:2 der Fortuna sprechen. Machen wir heute vielleicht ein bisschen ungewohnt, direkt am Tag des Spiels, falls wir da vielleicht irgendwie den ein oder anderen Fakt dann irgendwie nicht mit drin haben sollten, ist es eben so. Aber die Termine lassen es einfach nicht anders zu, dieses Wochenende. Wie geht's euch denn irgendwie erstmal mit diesem 2:2? Ich glaube, zu einem anderen Punkt der Saison wäre man vielleicht ein bisschen enttäuschter gewesen, auch wenn das natürlich irgendwie schon denkbar bitter war heute, oder? Tim, wie siehst du das?
Naja, also ich habe extra mir heute vorgenommen, vor dem Spiel nicht auf die Tabelle zu schauen, um den Rechenschieber erst danach rauszuholen. Und zum Glück habe ich das nicht getan, weil ich dann natürlich die zwei verschenkten Punkte, so würde ich es mal sagen, doch klammheimlich nochmal dazu addiert habe und mir das angeguckt habe. Und ist doch ein bisschen bitter, weil man hätte irgendwie die Spannung noch ein bisschen höher halten können. Jetzt ist die Saison, denke ich mal, auf jeden Fall vorbei.
Ja, ich war einigermaßen angefressen. Aber da ist halt sogar zwischendurch, war das nämlich genau das, was Tim gesagt hat. Die Gedanken geisterten bei mir auch. So während des Spiels. Ich dachte, das musst du einfach auch mal auswärts in Bielefeld. Also, ne, auch so ein Auswärtssieg mal wäre schon gut gewesen. Und man war, um das jetzt mal schon vorab zu sagen, schon die Mannschaft, die dieses Spiel hätte gewinnen müssen. Und das ist schon vielleicht auch, weil es so in die Perspektive passt auf die Mannschaft diese Saison, dass man so ein Spiel dann halt nicht gewinnt. Vielleicht stimmt es auch nicht ganz. Vielleicht ist es auch so eine falsche Erinnerung an diese Saison. Gerade die Auswärtsspiele vielleicht, aber eigentlich war es schon so, ja, musste halt gewinnen.
Ja, wobei ich finde, irgendwie heute, also da können wir dann vielleicht irgendwie auch letztendlich dann während des Spiels oder im Fazit zu, finde ich schon, dass man die Mannschaft da ein bisschen entschuldigen kann, dass es nicht geklappt hat. Trotzdem irgendwie symptomatisch, dass man es dann irgendwie auch nicht schafft, dieses Spiel zu gewinnen. Ja. Auch, wenn da ja wirklich so die eine oder andere Storyline wirklich richtig gut gepasst hätte, um sich dann vielleicht doch nochmal irgendwie dieses Luftschloss zu bauen, dass man irgendwie nochmal zu einer Siegesserie in den letzten Spielen ansetzt. Irgendwie damit, dass man eigentlich ein gutes Spiel macht, unglücklich in Rückstand gerät, kann man schon fast sagen, einen Rückstand dreht, irgendwie dann auch noch durch so Leute wie Ginczek und Klaus, die da halt irgendwie viel ihre Aktien drin hatten, die ja irgendwie lange Zeit einige schuldig geblieben sind. Und ich hatte so diesen Moment, wo ich dachte, boah, wenn jetzt irgendwie Ginczek und Klaus nochmal so einen richtigen Schritt machen für die letzten Spiele, so, dann kann das die Mannschaft irgendwie auch nochmal auf ein neues Level heben. Aber das waren halt irgendwie 30 Minuten. 30 Minuten Hoffnung und dann war es aber am Ende des Spiels dann irgendwie auch schon wieder vorbei mit dieser Hoffnung. Und ich habe halt schon auch gemerkt, so bitter es war, dass irgendwie meine Emotionsamplitude halt dann doch irgendwie etwas schwächer ausgeschlagen hat, sowohl in der Begeisterung als auch im Frust, als das halt irgendwie die letzten Wochen, Monate so gewesen ist.
Ja, aber darum geht es ja eigentlich nur noch, ne? Das ist halt Anfang April. Du willst ja jetzt schon nicht die Gedanken für nächste Saison haben, auch wenn das jetzt automatisch so ist. Und ich glaube, das wird vielen Fortunen und Fortuninnen so gehen, dass man die Saison beendet hat. Aber eben genau dieses, ne, im wenigstens die theoretischen Fall möchte man ja immer noch mitdenken, um sich zu motivieren, in die nächsten Spiele zu gehen.
Ja, absolut. Und ich finde, man konnte auch durchaus sehen, dass durchaus auch die Mannschaft eben noch dran glaubt. Also, weil das Spiel war ja wirklich ein gutes und ja. Vor allem auch der Beginn war wirklich ein guter. Auch wenn man ja vielleicht doch irgendwie den einen oder anderen Vorbehalt haben musste, nicht zuletzt, weil ja relativ kurzfristig mit Marcel Sobotka eine absolute Säule ausgefallen ist. Und ja, und darüber, wie wohl der Platz neben David Kownacki besetzt werden würde, haben wir uns ja auch schon relativ lange unterhalten in der letzten Woche.
Ja, und es kam die Variante raus, die wir eigentlich ausgeschlossen hatten. Das muss man ja auch sagen, dass Daniel Ginczek von Anfang an läuft. Das hatten wir ja eigentlich, sind wir ja drüber hinweggegangen über diese Möglichkeit. Aber Tune, der setzt den Akzent und gibt den Spieler eine Chance, der jetzt sich beweisen muss mit Daniel Ginczek.
Naja, also wir können ja da auch immer nur das, was wir live im Fernsehen, im Stadion miterleben, bewerten. Wir sind ja nicht ständig Gast beim Training und hat sich ja anscheinend wohl auch durch gute Trainingsleistungen irgendwie diesen Startelf-Einsatz verdient und anscheinend ist Shinta Appelkamp da deutlich weiter weg von der ersten Mannschaft, was ich sehr schade finde, aber was wohl momentan einfach die Realität ist.
Ich weiß gar nicht, ob das an Appelkamp liegt, sondern ich glaube, dass Tune einen zweiten klaren Stürmer haben wollte. Und das war, deshalb hat Ginczek vielleicht sich auch angeboten und dann kam das.
Das wäre ja auch mit Emma gegangen, ne? Aber ich.
Ja.
Jetzt hätte man ja Emma hinstellen können, Shinta auf den Flügel, aber dann ist es eben wieder die Sache, dass man dann wieder von diesem 4-4-2 mit zwei ganz klaren Flügeln halt irgendwie weggehen muss, weil es eben nicht Shintas Rolle ist.
Ja, und Ioa finde ich halt eigentlich auf links außen kaum. Also der ist halt so gut da. Dass das Risiko, ihn halt woanders hinzusetzen, wo er dann vielleicht nicht die Leistung bringt oder halt nicht das der Mannschaft bringt, was er auf links außen tut, ist natürlich auch dabei, ne? Und das andere war ja das der andere Personalentscheidung, das Schweizer Taschenmesser der Fortuna kam wieder zum Einsatz, zum Oberdorf. Der Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, jetzt auch defensive Mittelfeldspieler, obwohl, ja, da haben wir ihn, glaube ich, schon mal eingewechselt gesehen, wenn ich mich richtig erinnere, aber in der Startelf, korrigiert mich. War es sein Debüt auf der 6?
Ich glaube schon, ja. Und ich finde, der hat seine Sache auch gut gemacht, oder? Also vor allen Dingen dafür, dass er jetzt auf der Position nicht die Spielpraxis hatte, hat da Ao Tanaka ganz gut abgesichert eigentlich und ihn schalten und walten lassen.
Ja, wollen wir jetzt schon so früh über die Sechserposition sprechen? Oder wollen wir uns das während des
ja.
Das
ja.
Ist wie so eine warme Sommerbrise, die uns durch dieses 2-2 geleitet, ist, wenn wir immer mal wieder über diese Sechserposition sprechen können. Bis Tanaka dann ausgewechselt wird, dann nicht mehr. Aber ihr ahnt schon, dass eventuell einige Figuren positiv besprochen werden könnten. Aber ansonsten die erwartbare Aufstellung, und das hat halt Uwe Koschinat ja auch schon im Telefonbuch nachgelesen, wie er ja auch der Pressekonferenz nachher sehr klar sagte, dass er dann die Mannschaft umgestellt hat, extra für die Fortuna eine Dreier-Fünfer-Kette aufgestellt hat, um die beiden Stürmer, nämlich Kownacki und Ginczek, aufnehmen zu können und die Fortuna vielleicht vor eine überraschende Aufgabe zu stellen. Also dementsprechend hat Tune vielleicht mit einigen Personalentscheidungen überrascht, aber mit dem System und der Struktur zunächst nicht.
Nee, wirklich nicht. Und ich finde eigentlich ganz spannend, dass dass es dann irgendwie zu der kuriosen Situation kommt, dass die ersten 10 Minuten eigentlich trotzdem deutlich an die Fortuna gehen, finde ich. Also in den ersten 10 Minuten hat man ja einige Chancen. Da gibt es den Kopfball von Hoffmann an den Pfosten direkt. Noch die eine oder andere Möglichkeit, also ich glaube, Felix Klaus war zum Beispiel einer, der das ganze Spiel über immer wieder gute Abschlusspositionen hatte. Nach 10 Minuten stellt die Fortuna dann um. Also in den ersten 10 Minuten hat man ja dann schon ein 4-4-2 gegen den Ball gespielt, wobei Emma und Kownacki die Position getauscht haben, also Emma in vorderster Linie, Kownacki auf links. Dann reagiert man auf die Bielefelder Dreierkette und presst dann im 4-2-3-1, wo dann Kubnyatski halt der Zehner ist, also quasi die, es gibt dann im Pressing so eine Mannorientierung, dass halt Klaus, Emma und Kubnyatski sich jeweils gegen, also sich jeweils zu den drei Innenverteidigern orientieren und Ginczek dann so ein bisschen als der Freie, der halt den Spielaufbau der Bielefelder quasi leitet oder den Torwart anläuft und so weiter. Als Fortuna dann aber darauf reagiert hat, was die Bielefelder machen, werden die Bielefelder besser. So, und das Spiel der Fortuna läuft irgendwie nicht mehr so gut. Und von der 11. bis zur 20. Minute, eigentlich bis zum 1:0 der Bielefelder, wird das Spiel so ein bisschen hektisch. Es gibt viele Unterbrechungen, der Ball ist häufig im Aus und das tut den Bielefeldern eigentlich erstmal ganz gut, weil diese ersten 10 Minuten der Fortuna so stark waren und es kulminiert dann halt eben in diesem 1:0.
Ja, das ist eine gute, also ich glaube, das ist eine gute Beschreibung. Ich weiß gar, aber ich glaube, das liegt nicht daran, dass die Fortuna einen Fehler macht, sondern dass die Bielefelder zu etwas gezwungen werden, was ihnen plötzlich zugutekommt, was sie aber vorher gar nicht wollten. Nämlich, das hat ja Koschinger danach gesagt, diese langen Bälle, die dann die Hünen, die vorne drin haben, eben doch verarbeiten und weiterleiten und aufnehmen können, die Bielefelder. Also das ist jetzt nicht irgendwie so vercoacht, sondern eigentlich macht man es richtig und man zwingt den Gegner halt zu dem langen Ball, was prinzipiell ja leichter zu verteidigen ist, aber in dem Fall schaffen es die Bielefelder damit, halt irgendwie eine gewisse Ruhe in ihr eigenes Spiel zu bekommen. Und dann hast du recht. Also ich hatte nämlich auch das Gefühl, dass der Fortuna so ein bisschen das verloren geht. Und dann, ich will nicht sagen, dementsprechend war dieses 1:0 folgerichtig, aber es kam dann auch nicht mehr komplett überraschend. Nicht, weil Bielefeld eine Chance nach der anderen hatte, sondern weil in diesen Momenten plötzlich das Spiel so lief, wie Bielefeld es entgegenkam und nicht mehr, wie die Fortuna es eigentlich wollte.
Aber also mit Sicherheit kam es Bielefeld zugute, dass durch Nicklichkeiten es öfters zu Spielunterbrechungen kam, aber auch, dass sie sich nochmal neu sortieren konnten, als es eine etwas längere Unterbrechung gab, wegen des Böllers aus dem Fortuna-Block. Also danach war Bielefeld wach.
Genau, das ist so ein Bruch. Ne? Kurz vorher ist noch diese Doppelchance. Lou hatte sie schon erwähnt, wo Klaus erst zum Abschluss kommt und kurz darauf Tanaka. Man hat den Ball immer dann in der Bielefelder Hälfte gehalten. Danach kommt dieser Böllerwurf, die Behandlung des Torwartes. Und dann ist diese Phase, die dann ja auch nach dem 1:0 erstmal weitergeht. Ne? Also dieses Tor. Also ich glaube, Tune hat das so gesagt, irgendwie man hat irgendwie diesen Stiefel weitergespielt. Das fand ich also nicht positiv Sinne, ne? Sondern man hat einfach das, was vorher nicht gut lief, erstmal weiter so behalten. Da habe ich schon gedacht, das könnte schwierig werden, dieses Spiel. Weil auch nach dem 1:0, aber wir können vielleicht erstmal auf 1:0 gehen, geht es ja weiter mit Chancen für die Arminier erstmal.
Ja, also ich finde, das 1:0 ist ja eigentlich auch relativ schnell beschrieben. Es kommt einfach von der rechten Seite zu einem Einwurf, der wird auch relativ gut reingebracht und dann verlieren halt einfach beide Düsseldorfer Innenverteidiger. Das 1:1-Duell gegen die Bielefelder. Ne? Also Clara ist schon irgendwie auch am Mann, ist ja auch am Ball, aber letztendlich wird der Ball halt doch vom ersten zum zweiten Pfosten weiter verlängert. Clara genauso, Hoffmann genauso, ist auch an Fabian Klos. Beide bearbeiten sich da. Klos muss dann ja wirklich auch absolut artistisch da irgendwie noch mit seinen langen Gräten zum Ball hingehen und macht das dann halt eben auch in dieser Bedrängnis sehr gut. Also würde ich jetzt auch beide Innenverteidiger, würde ich jetzt nicht sagen, dass die da wirklich, wirklich einen Fehler machen, aber beide verlieren halt letztendlich dann irgendwie, wenn auch, glaube ich, sehr knapp, kann man sagen, eben ihr 1:1-Duell. Und ja, dann steht es halt irgendwie 1:1-0, weil die Bielefelder halt irgendwie so einen Ball reingemurmelt haben. Und und du fragst dich schon irgendwie auch ein bisschen, wie das passieren kann. Genau wie du sagst, Jan, finde ich, so die 10, 12 Minuten im Anschluss sind eigentlich dann genau, eigentlich genau die gleiche Spielphase wie die Zeit davor. Es dauert wirklich, bis die Düsseldorfer sich halt irgendwie davon erholen. Aber die letzten 10, 15 Minuten vor der Pause gehen dann ja wieder ganz klar an die Fortuna.
Ja, ja. Und man hat den, also auch vorher, Das müsste man vielleicht noch ein bisschen erwähnen. So ein richtig, also die Fortuna ist auch in den ersten 10 Minuten gut drin, aber so ein richtig stringenter Spielaufbau gelingt ihnen da auch nicht. Viel mit langen Bällen. Und so ab diesem Zeitpunkt, so 10, 15 Minuten, ich habe mir so die, ja, 30. aufgeschrieben, vielleicht als Bruch, vielleicht auch ein bisschen früher. Da passiert etwas, was der Fortuna dann ja bis zu seiner Auswechslung wirklich tragen werden wird. Ao Tanaka reißt dieses Spiel an sich. Und das ist dann auch der Grund, warum die Fortuna so unglaublich gut ist. Also ich habe das selten gehabt, dass die Fortuna zurückliegt und ich aber eigentlich begeistert war, weil ich wollte jeden Pass von Ao Tanaka sofort heiraten, möchte ich sagen. Ja, es war einfach wirklich schön zu sehen. Er hatte da natürlich auch ein bisschen Platz, nicht die total enge Bedrängnis, aber das stimmte einfach alles. Das war ein Spiel aus einem Guss von ihm. Und die Fortuna gibt zwar 1-0 zurückliegend in Halbzeit, aber irgendwie fand ich das doch irgendwie was so ganz Wunderbares, weil er ja so wirklich nicht die beste Rückrunde hat, diese Saison, muss man ja sagen.
Ja, also irgendwie ist es tatsächlich so, dass ich nach diesem Spiel oder bis zur Auswechslung auch immer gedacht habe, was ist da in der Woche irgendwie mit ihm passiert? Also irgendwer muss da die richtigen Worte gefunden haben oder er hat sich auch das Selbstvertrauen auch innerhalb des Spiels, glaube ich, dann mit wieder erarbeitet, dadurch, dass die Pässe alle so gut angekommen sind. Aber das ist ja schon fast beängstigend, wenn er jetzt so weiterspielt, dann stellt er sich nachher doch noch ins Schaufenster für einen Sommerabgang. Also tatsächlich wurde ja auch in der Pressekonferenz dann danach, was Tune ja selten macht, er nochmal hervorgehoben. Und man kann auch sich gar nicht überlegen, dass die Kirsche auf dem Sahnehäubchen ja beinahe auch noch ein Tor gewesen wäre. Also in der 34. Minute schließt Tanaka ja noch aus der Distanz ab und trifft die Latte. Also wenn der auch noch drin ist, dann wäre das eines der besten Spiele wahrscheinlich gewesen, was Tanaka für Fortuna gemacht hat bisher.
Ja, und er macht halt alle besser. Und das ist halt, also zum Beispiel Daniel Ginczek, die beiden vorne, ne, waren überhaupt nicht eingebunden eigentlich. Es ging mal vielleicht was über außen, aber eigentlich waren beide Stürmer nicht eingebunden. Und sobald Tanaka irgendwie diese Momente hatte, diese Pässe gespielt hat, hat man gesehen, was Daniel Ginczek diesem Spiel geben kann. Ja, also diese, wo er angespielt wird im Rücken zum Tor und halt mal dann klatschen lässt und solche Sachen. Es hat einfach plötzlich geklappt in diesen letzten 15 Minuten vor der Halbzeit, eben weil diese Pässe zum Teil von Tanaka selber kamen, aber oder weil er es ermöglicht hat, dass sie gespielt werden. Also insgesamt diese Seitenverlagerung und so, das
Ja.
war einfach ganz, ganz hervorragend. Es gibt noch diesen Ginczek-Abschluss nach der Flanke von Zimbo, aber dann diese Chance von Klaus, wo man ja eigentlich denkt, Tanaka spielt den Ball raus und dann kommt wieder eine Flanke, aber nein, er spielt den steil rein, perfekt auf Felix Klaus, der dann den Torwart anschießt. Aber das war schön zu sehen.
Ja, mit einer Übersicht einfach, wo gerade das Spiel hin verlagert werden muss. Einfach mal aufgezeigt, dass insgesamt ja die Raumaufteilung gut passte und es jetzt nur noch jemanden brauchte, der genau in die freien Räume immer den richtigen Pass gespielt hat. Nur leider ohne noch große Kunst, ohne Brot bis zur Pause.
Das war ein komisches Gefühl, finde ich, mit dem man in die Pause gegangen ist. So zum einen dachte ich mir so, wie kann das sein, dass man hier irgendwie nicht selber 1-0, 2-0 führt? Auf der anderen Seite halt irgendwie auch so ein bisschen eine Freude daran, wie gut die Fortuna halt irgendwie in den letzten ja, 10, 15 Minuten vor der Pause gespielt hatte. Und ich war dann schon auch verhalten optimistisch, dass es noch besser werden würde. Dass es dann allerdings in der Pause oder eben kurz nach der Pause so schnell so viel besser wird, hätte ich dann irgendwie auch nicht gedacht, weil die Fortuna legt ja wirklich relativ gut los, als es dann ja auch mit dem zweiten Durchgang wieder losgeht.
Sofort mit der Ecke. Man muss vielleicht noch sagen, dass die Bielefelder wechseln müssen und dann mit ihrer Fünferkette auch so ein bisschen auflösen. Jäckel muss raus, weil er irgendwie Sehprobleme hatte oder so, klang nicht so gut. Dann Ecke und sofort dann in der 48. das Tor. Eine Verlagerung natürlich von Tanaka, der dieser Situation vorausgeht. Und dann machen es die Bielefelder aber auch den Düsseldorfern schon ein bisschen leicht. Also, dass da Zimmermann so entspannt, nicht, ja doch, irgendwie so entspannt und gefährlich flanken kann, flach in den Fünfer rein. Das darf halt auch nicht passieren, dass der dann auch so durchrutscht, dass halt Joa noch, nur noch da stehen muss und existieren muss quasi, um den reinzumachen. Auch das darf eigentlich nicht passieren, aus Bielefelder Sicht.
Trotzdem auch eine schöne Belohnung für Emma, den wir jetzt bisher noch gar nicht so erwähnt haben, der auch mal wieder einer der herausragenden Fortunen war, wie eigentlich immer in den letzten Spielen. Und man setzt es ja mittlerweile eigentlich fast voraus. Und das ist wirklich ganz hervorragend, finde ich, dass er einfach mittlerweile so eine Stütze in der Mannschaft geworden ist. Ja, ich finde, gerade auch so in den 10, 15 Minuten nach der Pause habe ich mir irgendwann mal aufgeschrieben, einfach mal den Namen Daniel Ginczek so als kleiner Gedanke für den Hinterkopf, weil ich halt das Gefühl hatte, dem gelingt irgendwie nichts in dem Spiel, aber man konnte trotzdem, finde ich, das erste Mal sehen, also mein Gedanke war da, okay, ich glaube, der wird die nächsten Wochen besser. Also das habe ich mir irgendwie so ein bisschen notiert. Man konnte irgendwie das erste Mal sehen, dass es wieder so einen kleinen Aufwärtstrend gibt und dass er halt irgendwie nicht mehr wie ein kompletter Fremdkörper im Spiel der Fortuna wirkt, auch wenn er, wie ja schon angesprochen, er trotzdem eigentlich große Teile des Spiels ziemlich in der Luft hing, aber das galt halt eben auch für David Kownacki und für den eigentlich noch viel mehr. Ja. Der war wirklich ziemlich abgemeldet, auch wenn er zwei oder drei wirklich richtig wichtige Defensivaktionen hatte. Also das kann man auch mal nennen. Und eine ja auch hat er dann, indem er zusammen mit Daniel Ginczek auch das 2:1 einleitet.
Ja, also da hat er einen sehr weit hinten einen guten Defensivkopfball. Und dann hat Ginczek genau das richtige Auge für Klaus und spielt einen wunderbaren Pass. Und dann muss Klaus das im Prinzip nur noch vollenden. In den letzten Wochen haben wir ja schon mehrfach positiver über Felix Klaus geredet, so dass ich nicht ganz so verzweifelt war, als er auf den Torwart zugelaufen ist. Eigentlich schon gedacht habe, okay, in der momentanen Verfassung wird er es noch reinmachen. Und zum Glück fiel dann das 2:1 wunderschön, dass Daniel Ginczek da einen so großen Anteil dran hat, weil ich genau denselben Eindruck habe, den Lukas gerade geäußert hat, dass ihm das auch noch weiterhelfen kann in seinem Aufwärtstrend, der vielleicht möglicherweise dazu führt, dass wir am Ende der Saison uns glücklich schätzen, dass er noch weiter im Kader steht. So will ich hoffen.
Zwei Sachen.
Ah, das war ein Laserpass, bitte. Also, das muss ich nochmal kurz hervorheben. Also wirklich von, keine Ahnung, 25 Meter vor dem eigenen Tor, den so wie das Messer durch die warme Butter halt irgendwie durchzuschicken, genau in den Lauf von Klaus, der dann halt schon wieder einen versenkt und das halt auch richtig gut macht, ne? Also den mit links da so unter die Latte zu zimmern. Tim mag ja irgendwie nicht verzweifelt gewesen sein in dem Augenblick, aber ich hätte dem das trotzdem nicht zugetraut, dass er den da so eiskalt macht.
Also dieser Pass geht aber, das ist aber auch nur haarscharf, dass er nicht schief geht, ne? Klar. Also wenn der Bielefelder Verteidiger nur eine Sekunde anders guckt, dann hat er den Ball sofort. Weil der ist nämlich ganz knapp an dem vorbeigespielt. Also er wollte das so, ja, glaube ich, das möchte ich Daniel Ginczek nicht unterstellen, aber das war schon knapp. Und man hat ja nachher auch gesehen, dass, also es hat ihm ja so viel bedeutet, wie selber das Tor geschossen zu haben. Das war ja schön zu sehen, wie er sich gefreut hat und wie auch andere sich dann mit ihm gefreut haben für den Pass. Man hätte, glaube ich, in dieser Situation einen kurzen Schnitt auf die Tribüne, wo dann Klaus Allaus wahrscheinlich nur verschmitzt lacht und in sein Notizbuch schreibt, mehr Wolfsburg wagen für die Sommerpause. Das ist natürlich, das könnte sich rächen quasi, in lange Sicht, aber nein. Und das ist natürlich irgendwie eine tolle Sache. Also Klaus, der da sich vielleicht endlich vom Kopf freigespielt hat und Ginczek, dass der mal wieder dabei ist. Vielleicht hilft es ja.
Ja, vielleicht hilft es ja. Für Ginczek hoffe ich das ja, wie ich gerade geäußert habe. Bei Klaus, da kommt nämlich direkt danach so ein Abschluss, den er aus der Distanz nimmt, wo ich halt so ein bisschen denke, ey, der muss ein bisschen aufpassen, dass er nach den zwei Toren jetzt sich nicht zu viel zutraut. Weil, solche Distanzschüsse, die dann tatsächlich nicht so gefährlich werden, muss ich jetzt nicht am laufenden Band sehen.
Wie, Tim? Bist du jetzt derjenige, der die Distanzschüsse hier kritisiert?
Ja, ich finde es ein probates Mittel, aber bitte dann nur, wenn man es auch richtig gut hinkriegt.
Also wenn er reingeht?
Nö, zum Beispiel letzte Woche den von Oberdorf, den fand ich gut.
Okay. Ja, für Weitschüsse in der 94. Minute bin ich durchaus auszuhaben. Aber ja, es ist mir auch aufgefallen, dass er da, es war aber vor dem Tor schon, dass er sehr gerne abgeschlossen hat. Ja. Und danach ist es aber halt trotzdem, es gibt so eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, die Fortuna hat das Spiel voll komplett in den Griff danach. Also die ziehen sich zurück und vielleicht ziehen sie sich auch zu weit zurück. Das ist vielleicht das, was wir jetzt quasi ex post sagen können. Aber man steht gut. Die Arminia kriegt wenig Zugriff auf das Spiel, hat zwar mehr Ballbesitz, aber so richtig passiert da eigentlich nicht, ne? Allerdings gibt es auch wenig Entlastung. Das ist vielleicht eben das Problem, ne? Es gibt wenige Entlastungsangriffe. Und dann verletzt sich auch noch Ao Tanaka und muss ausgewechselt werden. Für ihn kommt dann Shinta Appelkamp. Ja, ich glaube, das ist vielleicht schon der Bruch.
Ja, und ich finde, man merkt irgendwie auch den Bruch schon so ein bisschen vorher, weil klar, also es gibt halt irgendwie keine Entlastung. Man guckt zur Bank und weiß, okay, irgendwann wird Julian Niemec kommen. So, der wird auf jeden Fall ein bisschen Entlastung bringen, weil man ja dann einfach schicken kann, so zumindest als eine Option, weil ja wirklich irgendwie nicht mehr so wahnsinnig viel irgendwie nach vorne stattfindet. Aber ich finde schon, dass man in der Phase doch sehr, sehr sicher wirkt, genau wie du das gesagt hast.
Ja, aber es ist noch zu viel Zeit zu spielen. Du musst die Sicherheit in eine halbe Stunde tragen. Das ist halt
genau das Problem. Und man guckt eben auf die Bank und sieht, okay, eigentlich ist Julian Niemec fast der Einzige, den man gerade ohne Bedenken einwechseln kann, so, ne? Weil er der Einzige ist, der gut in Form ist. Es gibt natürlich irgendwie einen Appelkamp, wo man sich aber auch fragen muss, okay, was bringt dir ein Appelkamp, der gut in so engen Räumen ist, jetzt in dem Augenblick? Es gibt irgendwie auch keine Position in dem System dafür, nicht so gut irgendwie, und dann muss man ihn halt irgendwie kurze Zeit später schon bringen. Weil sich mit Ao Tanaka der beste Spieler verletzt und eben nicht nur der beste Spieler, sondern halt auch der letzte etatmäßige zentrale Mittelfeldspieler, den man hat. Und ja, ich finde es sehr, sehr schwierig, diesen Wechsel dann letztendlich zu bewerten, weil ich habe mir da schon gedacht, so, oh, ob das gut ist, Appelkamp da jetzt auf die Doppel-6 zu stellen. Ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite gibt es ja eigentlich auch nur noch zwei andere Optionen, die auch nicht besser sind. Man könnte halt einen Nicolas Gavoury, der das zumindest in der U23 jetzt, also in der zweiten, letzte Woche, glaube ich, mal gespielt hat und auch sonst irgendwie, glaube ich, in der zweiten vielleicht schon mal gespielt hat, könnte man da bringen, kommt jetzt allerdings aus einer super langen Verletzungspause, hat da auch keine Spielpraxis auf der Position, selbst vor der Verletzung nicht so richtig, also fühlt man sich wahrscheinlich auch nicht wirklich gut dabei und die zweite Option ist, vielleicht noch André Hoffmann auf die 6 zu stellen und Jordi de Weijs einzuwechseln. Das wäre natürlich eigentlich ein No-Brainer, wenn ja bei Jordi de Weijs nicht eben die Formkurve weiter nach unten zeigen würde. Und ich kann auch verstehen, dass sich Thun dann letztendlich dagegen entscheidet.
Ja, also ich würde auch sagen, da kann man, das ist halt ein Kaderproblem. Oder halt nicht ein Kaderproblem, man hat so, Wodka war ja grippekrank ausgefallen. Das ist einfach dann, wenn man am Ende des defensiven Mittelfelds angekommen mit Jorrit Hendriks Verletzung. Ja. Da machst du halt nichts. Und und dann schlägt die, also dann kommt ja Nimic für Ginczek, kommt dann Peterson für Klaus, der sich ja auch irgendwie in der Schulter verletzt hat, man weiß nicht genau. Ich glaube, du hast Schlüsselbein geschrieben, Lou.
Ja, ich habe ein bisschen Sorge, ehrlicherweise. Ja. Also letztendlich, weil das einfach so schnell abgehandelt wurde, von wegen, jo, geht raus und So wie er das Schlüsselbein gehalten hat, wie er die Schulter gehalten hat, wirkt es jetzt nicht so, als ob es wirklich gebrochen ist. Man kann das ja oft irgendwie ganz gut sehen. Es kann aber doch einfach immer sein, wenn es halt doch ein relativ glatter Bruch ist, kann es immer sein, dass man das halt nicht sofort merkt. Und ja, deswegen habe ich Sorge, dass wir da morgen oder übermorgen noch eine richtige Hiobsbotschaft ins Haus bekommen bei Felix Klaus, der ja im Augenblick mit Sicherheit einer der absolut formstärksten Spieler ist bei der Fortuna und eigentlich auf einem echten Hoch ist gerade. Und ja, wie schwer jetzt noch ein Ausfall von Ao Tanaka wiegen würde, muss ich ja, glaube ich, sonst auch keinem erzählen. Also das sah ja auch überhaupt gar nicht gut aus. Der wurde ja auch dann irgendwie im Laufe der letzten Minuten nochmal so kurz eingefangen von den Kameras, wie er halt auf der Bank saß und sich immer noch irgendwie die Hand vor die Augen gehalten hat. Ja, da können wir nur hoffen, dass das alles einigermaßen glimpflich ausgeht.
Ja, hoffen wir, dass die Schlüsselbeinbrüche da bleiben, wo sie hingehören, nämlich beim parallel stattfindenden Paris-Roubaix Straßenrennen im Fahrrad. Aber was ich sagen wollte, es gibt so eine Phase, wo die Fortuna schon anfängt, danach so Bälle rauszuschlagen. Da habe ich mir dann auch gedacht, das ist, wie gesagt, es ist noch zu viel Zeit, um das zu tun. Gleichzeitig gibt es dann diesen unglaublich schönen Pass von Zimbo auf Nimitz, der dann halt den Abschluss nicht findet in der 81. Aber dann direkt dann hinter 82. Minute muss Kastenmeier retten. Zwar ein spitzer Winkel, aber diese linke Seite der Bielefelder, also dann die rechte Seite der Fortuna, da wird es dann heikel. Also wie gesagt, da schon in der 82. diese Gelegenheit und über die Seite sollte dann ja auch das 2:2 eingeleitet werden. Da fehlt dann plötzlich die Standfestigkeit und die Sattelfestigkeit und ja.
Ja, da ist man ein dann bisschen irgendwie unglücklich. Ja. Dann irgendwie zum zweiten Mal an dem Punkt, wo ich halt sagen würde, ich mag das ja immer wirklich nicht, Sachen mit Verletzungen zu erklären, aber in dem Spiel kommt man da wirklich eigentlich fast nicht drum rum, weil ja seit dann Klaus raus ist, ist dann bei der Fortuna auch auf rechts komplett das Tempo raus und eben auch defensiv, weil so entsteht ja eben dann auch schon die Chance kurz vor dem 2:2, die ja wirklich, wirklich groß ist. Und als das 2:2 dann fällt, ist es ja Peterson, der selber den Ball hat, von hinten leicht attackiert wird an der Mittellinie, ja, den Ball dann ins Aus stolpert, dann irgendwie noch nicht, ja, dann halt irgendwie auch nicht richtig schnell in der Rückwärtsbewegung ist und letztendlich wird dann, ja, entsteht daraus dann das Tor, ne? Man schafft es halt ein weiteres Mal nicht, auf der rechten Abwehrseite eine Flanke der Bielefelder zu verhindern. Der Ball wird dann irgendwie in den Rücken der Abwehr gespielt. Oberdorf steht da halt kurz ein bisschen blöd. Man denkt halt kurz, er kommt noch mal ran. Dann kommt er aber halt irgendwie nur so verunglückt mit der Hacke irgendwie an den Ball und legt dann, lass mir den Ball auf. Und der das natürlich auch dann sehr, sehr stark macht. Und ja, dann steht es halt 2:2. Ja. Und letztendlich kommt ja dann auch die Fortuna in der ganzen Phase, seit Tanaka dann draußen ist, nicht mehr zu irgendwelchen strukturierten Angriffsbemühungen, wirklich einfach gar nicht mehr. Immerhin, als es dann 2:2 steht, verlagert man das Spiel dann wieder ein bisschen in die Bielefelder Hälfte, aber mit viel mehr als dem einen oder anderen langen Ball schafft man es dann ja eigentlich auch nicht wirklich zu arbeiten. Also eigentlich ist ja ab dem Moment, wo eben Tanaka raus ist, gibt es eigentlich nur noch genau zwei Möglichkeiten, wie die Fortuna versucht, in den Bielefelder Strafraum zu kommen. Das eine sind halt in den letzten 5 Minuten die langen Bälle, die man halt einfach da reinchippt aus der eigenen Hälfte, lange Flugbälle. Und das andere sind halt, als man noch führt, eben einfach Bälle in den Lauf von Jonas Niemetz. Und das ist eigentlich, ja, damit ist es dann auch eigentlich schon erzählt.
Aber in der 40. Minute der Nachspielzeit kann Jonas Niemetz dann Pass von Kovnatski leider nicht kontrollieren. Da hätte es nochmal den Lucky Punch geben können. Stimmt. Wobei ich halt sage, es war dann auch nach dem 2:2, wie gesagt, nicht mehr so viel zu sehen. Ja, ganz klar, Ao Tanaka hat diesem Spiel so seinen Stempel aufgedrückt, dass man den nicht ersetzen konnte. Also das war der Bruch im Spiel.
Und eben auch ein Felix Klaus, nicht? Und das kann man auch echt wirklich nochmal erwähnen. Schon allein, weil er ja auch einfach defensiv mindestens eine Klasse besser ist als Peterson.
Ja. Ja, ich meine, über die Defensivstärke, die vielleicht versteckte Defensivstärke von Felix Klaus, ich erinnere mich an die Hinrunden-Rückschau. Die Statistiken fand ich ja ganz interessant, seine Defensivstatistiken von Felix Klaus. Die waren nämlich viel, viel besser, als ich das gedacht hätte. Und es hat sich bei diesem Spiel auch wieder gezeigt, was er eigentlich schon für ein wichtiger Teil dieser Mannschaft ist.
Ja. Ja. Also tatsächlich glaube ich auch ein sehr unangenehmer Gegenspieler.
Ja, dann steht 2-2. Das Spiel ist aus. Und hat er den Arminen sicherlich mehr geholfen als der Fortuna, weil, glaube ich, die Konkurrenz verloren hat um Bielefeld herum. Und für die Fortuna geht's dann jetzt gegen den Spitzenreiter. Oder wollt ihr noch irgendwie was Größeres sagen zu diesem Spiel? Ich finde, wir haben die wichtigen Punkte aufgefangen.
Ja, ich möchte eigentlich nur noch mal lobend hervorheben. Wir hatten ja am Anfang vor dem Spiel darüber gesprochen, dass die Fortuna heute einen Auftritt hingelegt hat, der gezeigt hat, dass sie die Hoffnung weiterhin haben oder hatten, weil jetzt scheinen einige die Saison abgehakt zu haben, da oben noch mal ein Wörtchen mitzureden. Dasselbe gilt, glaube ich, auch für viele Fans. Es sind sehr viele Fans mit nach Bielefeld gefahren, die die Hoffnung noch hatten und für wirklich gute Stimmung gesorgt haben.
Ja, auf jeden Fall. Starker Auftritt.
Ja.
Und außer dieser Böllerwurf vielleicht, aber.
Ich hoffe einfach, dass das jetzt nicht für, dass viele nicht gesagt haben, gegen Darmstadt, mal gucken, ich warte mal den Sonntag ab, bis ich mir mein Ticket sicher. Das hoffe ich nicht.
Ja, wenn man es aber dann vielleicht alleine von der Leistung heute abhängig macht, ob man sich das Ticket gegen Darmstadt sichert, dann gibt es ja vielleicht doch noch die ein oder andere kurzentschlossene, die sich dann vielleicht dann noch eine Karte holen, weil ich finde, auch wenn man das jetzt nochmal zusammenzieht mit dem 2-2 gegen den HSV, also man kann der Mannschaft ja wirklich, finde ich, gerade absolut keinen Vorwurf machen. So, die hängen sich wirklich rein, die spielen auch einfach richtig guten Fußball teilweise und ja, es reicht halt eben leider nicht, aber mein Gott, ich glaube, wenn man sich im Augenblick eine Karte für ein Fortuna-Spiel kauft, gerade wenn es irgendwie auch gegen guten Gegner geht, genauso ne, wie es ja auch Bielefeld, glaube ich, durchaus unter Koschinat jetzt ist, so dann kann man sich schon auch darauf einstellen, ein richtig ordentliches Fußballspiel zu sehen und das wird hoffentlich auch und bestimmt auch nächsten Sonntag gegen Darmstadt so sein.
Ja, und ich finde, wenn man jetzt nicht mehr wirklich auf die Tabelle schaut, ein Ziel auf jeden Fall in dieser Saison muss sein, ungeschlagen durch die restlichen Spiele zu gehen und möglichst viele Punkte einzusammeln. Und da kann man jetzt gegen Darmstadt auf jeden Fall anfangen. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich aus den letzten Wochen mit einer der stärksten Gegner, der uns jetzt erwartet. Oder trügt er die Tabelle, Lukas?
Nee, die Tabelle trügt überhaupt nicht. Und ja, ich glaube, man kann wirklich auch mit Fug und Recht behaupten, dass da wahrscheinlich bei den Darmstädtern nicht mehr viel anbrennen wird. Also die sind einfach so gut wie aufgestiegen, weil sie einfach so unglaublich stabil sind. Also die hatten so eine kleinere Schwächephase jetzt so im Februar, März, aber mittlerweile haben die sich da auch wieder gefangen. Und es deutet einfach alles darauf hin, dass man wieder in die Bundesliga zurückkehrt und ja, das kann man, glaube ich, einem Thorsten Lieberknecht als Trainer nicht hoch genug anrechnen, weil der hat wirklich einen guten Kader da zusammen, aber ich glaube, ja, der ist weit davon weg, jetzt individuell so gut besetzt zu sein wie bei doch einigen anderen Teams in der Liga. Also man muss, glaube ich, ganz klar sagen, dass das Kollektiv ist der Star und und der Trainer vielleicht, weil der wirklich einige sehr, sehr gute Veränderungen reingebracht hat, seit er da ist. Man ist die beste Defensive der Liga, man hat das beste Anlaufverhalten der Liga. Und eben ein paar ganz klare Spielprinzipien in der Offensive. Man ist super variabel im Pressing, mal presst man super weit hinten, mal presst man super weit vorne. Sobald man aber den Ball hat, spielt man immer vertikal und interessanterweise auch mehr als eigentlich fast alle anderen Teams in der Liga durch die Mitte. Also das heißt, man muss unglaublich aufpassen, dass man eben sich da nicht überraschen lässt, dass man da keine hohen Ballverluste gegen die Darmstädter hat, weil die schicken den Ball sofort in die Tiefe und rennen mit Tempo hinterher, spielen das dann gut aus. Weil man aber halt dann oft doch so abwartend reagiert und vielleicht auch, weil man einfach so gut in diesen Strukturen arbeitet, hat man interessanterweise die geringsten Werte bei gelaufenen Kilometern, Sprints und intensiven Läufen. Also man ist eigentlich genau das Gegenteil der Heidenheimer. Finde ich auch absolut bemerkenswert. Also das heißt, man legt sich quasi den Gegner zurecht, während der Gegner Ballbesitz hat, schaukelt ihn da vielleicht so ein bisschen in Sicherheit und schlägt dann eben eiskalt zu, weil man eben auch sehr gut darin ist, Bälle abzufangen. Ich glaube, da ist man auf Rang 2 in der Liga bei den abgefangenen Bällen. Also das heißt, man muss da eben unglaublich aufpassen. Und ich glaube, wie wichtig es wäre, die Passsicherheit von einem Ao Tanaka dabei zu haben. Nächste Woche kann man sich, glaube ich, ausrechnen. Weitere interessante Sache ist, passt, glaube ich, ein bisschen zu diesem Spielstil, dass man von allen Spitzenteams den wenigsten Ballbesitz hat, macht natürlich auch Sinn, wenn man so agiert, wie die Darmstädter agieren. Ein weiterer Grund dafür ist, dass es keine Mannschaft gibt, die so oft so früh mit 1-0 in Führung geht. Danach kann man sich natürlich dann auch immer ein bisschen leichter mal eben zurückziehen und ist gar nicht so sehr auf den Ballbesitz angewiesen, um überhaupt irgendwie zu Chancen und zu Toren zu kommen. Ein weiterer Fakt, der die Darmstädter so unglaublich stark macht, ist, dass man es einfach immer und immer wieder schafft, knappe Spiele zu gewinnen. Zuletzt heute auch mal wieder ein 2-1 gegen Paderborn. Von den 17 Siegen, die man bisher eingefahren hat, waren 12 Siege mit nur einem Tor Unterschied. Die Darmstädter schaffen das einfach. Die lassen sich dann eben nicht noch kurz vor Schluss irgendwie einen reinmurmeln, sondern bringen das einfach immer zu Ende, glauben da an sich und haben da spätestens jetzt über diese Saison einfach eine große Sicherheit gewonnen. Dann noch vielleicht einen letzten Grund für die Stärke der Darmstädter, die man anführen kann, sind die Standards. Ein Drittel der Darmstädter Tore fallen nach Standards. Das heißt, wenn gar nichts geht, schafft man es dann doch meistens irgendwie zur Not irgendwie nach einem Standard zu treffen. Das hat die Fortuna ja im Hinspiel auch schon bitter erfahren müssen. Und ich glaube, einen Spieler würde ich jetzt irgendwie nochmal kurz nennen, wobei ich wirklich einfach auch mal sagen würde, das Kollektiv ist die Mannschaft, da muss man, das fällt wirklich schwer, da irgendwie was herauszuheben, aber wo die Fortuna auf jeden Fall aufpassen muss, ist Braden Manu, einer der beiden Stürmer, einfach weil er von allen Darmstädtern das meiste Tempo mitbringt, wenn die Fortuna hochstehen sollte, gerade zu Hause, und da dann einer dieser vertikalen Bälle in den Lauf von Braden Manu kommt, wird es, glaube ich, ganz, ganz schwer, den nochmal einzuholen. Also das muss man auf jeden Fall vorher schon ersticken, dass einfach dieser Pass nicht gespielt werden kann. Und ich glaube, wenn wir uns überlegen, wie die Fortuna da agieren wird, ist es wahrscheinlich schon so, dass wir wieder mal davon ausgehen müssen. Thun hat sich jetzt irgendwie in diesem 4-4-2 festgebissen und wird auch gegen die Darmstädter so agieren. Wie dann genau angelaufen wird, wird sicherlich interessant sein, weil ob man dann diesen 4-2-3-1 Ansatz im Pressing wählt, wie man den heute gegen Bielefeld dann nach 10 Minuten gewählt hat, weil eben auch die Darmstädter mit Dreierkette agieren und quasi in einem 3-4-3 oder 3-4-1-2, wo dann Philipp Tietz, den kennt man ja vielleicht auch noch als einer der Topscorer, dann eigentlich gelernter Stürmer, aber dann so eine Art zurückgezogener Zehner ist, genau. Und was sich dann personell bei der Fortuna noch ändern wird, ich glaube, da fällt es uns jetzt auch schwer zu spekulieren, weil wir eben auch erstmal das medizinische Kommuniqué abwarten müssen die nächsten Tage.
Das klingt auf so eine eigenwillige Art und Weise sehr beeindruckend. Also es ist so wie die letzten Schalker Vizemeisterschaften und Tedesco, wo man sich dachte, also spielerisch haben sie sich das nicht erarbeitet, aber irgendwie machen die jeden Chart rein und schaffen irgendwie doch die Dinger nach Hause zu fahren. Finde ich, also gerade diese knappen Siege finde ich ziemlich bemerkenswert und gerade die letzten Jahre der Fortuna zeigen ja auch, wie schwer das ist. Also gerade wenn man das aus Düsseldorfer Absolut. Perspektive noch mehr hört, denkt man sich, ja, das ist schon ein Unterschied. Ne? Also, und eine Leistung. Das muss man ja jetzt auch anerkennen. Auch wenn es vielleicht nicht irgendwie der Fußball ist, den man irgendwie glorifizieren möchte, das Hackespitze 1, 2, 3. Aber das gehört eben gerade auch dazu. Und passt vielleicht auch zu Darmstadt 98.
Ja, wobei ich jetzt also da vielleicht auch schon noch mal kurz einhaken würde, das ist nicht die Art und Weise.
Das ist nicht hoch und weit.
Das ist nicht hoch und weit, wie das letzte Mal aufgestiegen ist. Wenn die in Ballbesitz kommen, wissen die durchaus was damit anzufangen, gerade irgendwie jemand wie Marvin Melem im zentralen Mittelfeld. Also gerade dem sollte man unbedingt auf den Schuhen stehen. So, der hat schon auch einen feinen Fuß und die wissen schon ganz genau, wo sie stehen müssen, wo sie hinlaufen müssen, wem sie den Ball wo in den Fuß spielen und so weiter. Also die können schon durchaus auch kicken. Ne? Das ist schon auch Spielkultur, nur sie setzen es halt dosiert ein und wissen es auch genau, wann sie es einsetzen müssen.
Habe ich das richtig im Kopf, Lou, dass ihr beim Hinspiel in Darmstadt wart?
Richtig, also Moritz und ich, genau.
Genau, da euch die Darmstadt-Fans erzählt haben, dass sie gar nicht so genau wüssten, ob sie mit dieser Mannschaft aufsteigen wollen. Habe ich das richtig im Kopf?
Ja, doch, stimmt, doch. Da gab es, glaube ich, so ein Gespräch an der Bushaltestelle, ja. Aber vielleicht sollte man da den verantwortlichen Herrn jetzt diese Woche nochmal fragen. Vielleicht sieht er das ja mittlerweile auch ein bisschen anders. Ja,
genau. Ich wollte auch gerade nochmal die Empfehlung an alle unsere Zuhörer rausgeben, einfach nochmal nachzufragen, ob denn der Aufstieg eigentlich gewollt ist.
Vor allen Dingen, weil man ja auch, finde ich, durchaus sagen kann, dass gerade so eine Spielweise, also so eine variable Spielweise, wo man aber sich oft irgendwie zurückzieht, wo man halt den Gegner kommen lässt, dann aber ganz feste, einstudierte Abläufe dafür hat, wenn man in Ballbesitz kommt, das ist ja eigentlich absolut perfekt für die Bundesliga, weil du dann vielleicht ja sogar den ein oder anderen Leistungsträger ersetzen kannst, falls die dir weggekauft werden sollten, aber sowieso halt das Kollektiv ja irgendwie der Star ist, wie angesprochen, und du einfach diesen Spielstil ja überhaupt nicht ändern musst. So oft hast du ja dieses Problem, dass wenn Mannschaften mit Pauken und Trompeten quasi aufsteigen und alles herspielen, dass du halt ja eigentlich fast alles ändern musst, oder wenn du nicht alles ändern musst, dann ist es so schwer, irgendwie Stück für Stück irgendwie dann auch deine Mannschaft irgendwie auf diese Bundesliga halt irgendwie einzustellen, ohne alles das zu verraten, was dich im letzten Jahr stark gemacht hat. Aber bei den Darmstädtern wäre es eigentlich überhaupt gar nicht so. Die könnten genauso weitermachen wie bisher, und wenn die das jetzt wirklich schaffen sollten, wäre ich mir da eigentlich fast sicher, dass sie damit die Klasse halten.
Ja, da muss ich halt auch denken. Ne? Also Tim Walter kriegt wahrscheinlich, wenn er aufsteigt, vielleicht das eine oder andere Mal die Fresse poliert vom Gegner, einfach weil er so viel besser ist in der ersten Liga, aber mit so einer Einstellung oder mit so einer Spielidee, wie Darmstadt das hat, vielleicht nicht. Aber ich glaube, du hast auch schon in Bezug auf die Fortuna alles Wichtige gesagt. Wir müssen gucken, was die Verletzten machen, wer zurückkommt. Und ansonsten, es wäre spannend, wenn Daniel Thun was anderes macht als dieses 4-4-2, aber wir rechnen ja nicht damit. Oder Tim, wie siehst du das jetzt komplett anders?
Nein, also ich denke auch, dass er auf das bewährte System jetzt weiterspielen lassen wird. Ich meine, man ist jetzt seit 6 Spielen ungeschlagen immerhin und hätte davon auch noch den einen oder anderen Punkt mehr durchaus mitnehmen können von den Spielen, die man jetzt hatte. Warum sollte man das groß ändern, gerade wenn man zu Hause spielt? Interessant ist ja auch tatsächlich mal sehen, was passiert, wenn es möglichst lange 0-0 steht. Der Druck ist auch ein bisschen raus bei Fortuna, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie das gewinnen, wenn denn die eben angesprochenen zwei Leistungsträger sich nicht schwerer verletzt haben. Ansonsten wird es wirklich schwer.
Wir werden sehen.
Apropos Leistungsträger, ich möchte auf jeden Fall unsere Hörer nicht in den Abend oder in den Tag, wann auch immer ihr uns zuhört, entlassen. Und noch einen schönen Gruß aus Griechenland von Khaled Naray dazulassen, der gerade mit einem Doppelpack zum Erfolg des PAOK Saloniki beiträgt.
Sein gegönnt. Er ist vermisst.
Auf jeden Fall. Ja, vermisst ist auch der Moritz. Der war jetzt auch schon ein bisschen länger nicht mehr dabei. Wir hoffen, dass er vielleicht in der nächsten Runde ja mal wieder dabei ist nächste Woche. So oder so, bald wird er wieder da sein. Und wir werden auf jeden Fall als Podcast ganz sicher nächste Woche wieder da sein und die nächsten Wochen und die Fortuna weiter begleiten.
Ja, schauen wir mal.
Mach's
gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.